Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und heute sprechen wir mit einem echten Shootingstar der Gastroszene. So wird sie zumindest gehandelt. Die Köchin, über die gerade alle sprechen, und das ist Clara Hunger. Und nicht nur, weil sie in der Jubiläumsstaffel von Kitchen Impossible den Titel geholt hat, sondern auch, weil sie dort ihren ehemaligen Ausbilder Tim Melzer besiegt hat, an der Seite von Max Strohe. Ihre Karriere begann in Melzers Bullerei in Hamburg, danach kochte sie im vegetarischen Sternerestaurant Dian in Wien, führte die Küche in der XO Seafood Bar in Hamburg und wurde schließlich Sous-Chefin im Berliner Toulouse-Lautrec an der Seite von Max Strohe. Heute steht sie in der offenen Küche ihres eigenen Pop-Up-Restaurants, dem 0,1 auf St. Pauli, eine Weinbar, in der Anspruch und Intuition auf großes Handwerk trifft. Wir sprechen über Realität in der Profiküche, über Teamführung, Vorbilder, Medienrummel, über Produktphilosophie, Allergien, den Pop-Up-Alltag und natürlich über ihre aktuellen Gerichte wie Sülze-Dumpling, Schnecken in Algenbutter und auch ein spezielles Rezept, das sie uns mitgibt, eine Pasta mit richtig Wumms. Also, freut euch auf ein Gespräch über Geschmack, Verantwortung und den Mut, neue Wege zu gehen. Und sie wird uns auch verraten, was nach dem Ende des Pop-Ups am 31.08. so auf der Agenda steht. Also, seid gespannt. Viel Spaß mit Clara Hunger. Aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg, ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Auf 800 Quadratmetern Ladenfläche findet ihr über 8000 Produkte. Von A wie Austernmesser bis Z wie Zestenhobel findest du hier alles, was du in der Küche und am Tisch benötigst. Und natürlich auch eine wunderbare Espressomaschinenabteilung. Dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung, also alles, was das Herz begehrt. Und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. Angeschlossen an die Cucinaria gibt es eine große Küchenausstellung von Hummelküchen und auch eine wunderbare Kochschule für Kochkurse, Firmen-Events oder den nächsten Geburtstag. Und wer es bislang noch nicht wusste, erfährt es jetzt. Auszubildende aus der Gastronomie bekommen in der Cucinaria einen Azubi-Discount von 20%. Ausgenommen hiervon sind Espressomaschinen, reduzierte Waren und Gutscheine. So, und jetzt geht's los mit Clara Hunger und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Und natürlich wird auch diese Episode präsentiert von Der große Restaurant und Hotel Guide. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat.
Ich mich auch.
Liebe Clara Hunger, schön, dass wir uns treffen. Endlich.
Ja, endlich. Ich freue mich sehr.
Bist du denn jetzt so in dir ruhend oder bist du voller Aufregung nach dem allen, was so passiert ist? Weil einige sagen ja, der neue Shootingstar am Gastrohimmel.
Na, es war schon viel und es ist sehr, sehr schön. Jetzt gerade bin ich, ich habe heute ausgeschlafen, dementsprechend bin ich ganz entspannt, aber noch nicht ganz so wach. Ich habe den ersten Kaffee vor mir, das wird helfen. Aber ja, das war auf jeden Fall eine sehr intensive Zeit jetzt und das war schön, aber auch neu, auf jeden Fall, ja.
Und war das geplant, dass das alles so kommt? Hast du da so auch drauf hingearbeitet oder hast gesagt, ist passiert?
Na, ich glaube, das ist so ein bisschen mein Ding, was ich gerade mache, dass ich mir nicht zu viele Gedanken mache, was als nächstes passiert. Und habe das einfach mitgenommen und das gemacht, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe. Und natürlich rechnet man nicht erstmal damit. Also Ich glaube, sich da keine Erwartung zu machen, ist auch die bessere Art und Weise, weil sonst kannst du nur enttäuscht werden. Ja. Deshalb einfach, ja, ich habe einfach gemacht und das war, ja, es war schon viel an Zuspruch, den man da bekommen hat, was schön war. Und ja, es ist jetzt irgendwie so eine neue Welt, in die ich reinkomme.
Und macht sie dir Spaß?
Ja, sehr, sehr, ja.
Ich meine, wir sitzen hier in den Räumen deines Managements. Also man hat dann auch Management, ja, man braucht das, oder?
Ja, also ich weiß nicht, ob man es zwangsläufig braucht, kommt ja drauf an, in welche Richtung man gehen will, aber ja, das ist ganz, ganz toll und ich fühle mich hier auch wahnsinnig wohl, also es ist wirklich schön, ja.
Ja, aber ich glaube, man braucht das schon, also ich meine, die ganzen Terminanfragen, wann willst du das alles machen?
Ja.
Und das ist schon ganz gut, wenn man jemanden hat, der vorsondiert und sagt, okay, die machen wir nicht.
Ja, das ist, baut auch ein bisschen Druck auf, ehrlich gesagt, aber es ist wirklich, wirklich schön, ja, auf jeden Fall.
Aber weißt du, ein bisschen so eine Welle vorwegschieben ist ganz gut. Aber was mich jetzt einmal ganz dringend interessiert, Kitchen Impossible wurde ja ausgestrahlt im Mai.
Ja.
Und da hast du gewonnen.
Ja.
Und die Aufzeichnung war ja aber auch schon lange, lange vorher, ne? Ist ja immer so, ne? Relativ.
Ja, so ein Dreivierteljahr vorher. Dreivierteljahr. Also wir haben es im August gedreht, im Mai ist rausgekommen.
Und man darf nicht drüber reden, ne?
Ja.
Man darf nicht drüber, oder durftest du drüber reden, dass du in der Sendung bist?
Nee, eigentlich darf man gar nicht drüber reden.
Und das ist doch echt sauschwer, oder?
Ja, voll, voll, weil das ja wirklich, also es ist wahnsinnig lang und ich wusste natürlich auch schon vorher, also bevor wir es gedreht haben, dass wir es drehen werden und allein diese Aufregung in sich zu haben, dass es, man will das rausschreien, aber man darf es halt nicht, das ist wirklich gemein irgendwie.
Aber da hast du dann natürlich auch die mit den richtigen Leuten zusammengearbeitet,
ja.
die das ermöglicht haben. Ne?
Ja, das stimmt. Ja. Das war wirklich schön. Also dieser, vor allem dieser Finaldreh, wo ich dann wirklich mit den drei zusammensaß, das war wirklich toll. Also mit Max natürlich, da hat sich so eine Freundschaft auch mittlerweile entwickelt. Dann mit Tim, den kenne ich ja auch schon wahnsinnig lange und Sebastian ist einfach ein toller Mensch. Also den kenne ich nicht so super lange. Ich habe auch nie mit ihm zusammengearbeitet, aber ich mag den wahnsinnig gern. Das ist einfach ein toller Koch, ein toller Mensch. Ja.
Und am Ende geht's aber ums Kochen oder geht's dir um mehr? Um was geht es dir?
Jetzt bei Kitchen Impossible?
Nee, überhaupt jetzt meine ich. Überhaupt bei dem, was du tust.
Naja, also es geht natürlich in erster Linie ums Kochen. Es geht schon um gastronomische Sachen. Ich will aber auch über Themen reden können, die mich interessieren, die mir am Herzen liegen, die vielleicht auch so ein bisschen politischer sind, sage ich jetzt mal. Aber ja, also einfach das besprechen, das ansprechen, was mir so auf der Seele brennt, ja.
Und das kann man natürlich mit einer gewissen Popularität, ist das
genau,
natürlich um
das
einiges besser zu
sehen.
Ich höre ein paar mehr zu.
Ja, das stimmt wohl.
Aber ich stelle mir das tatsächlich schwer vor, weil du musst ja irgendwie den Spagat machen. Ne? Du musst ja in dem, was du tust, erstmal super sein und Aufmerksamkeit natürlich kriegen, um dann auch Gehör zu finden.
Ja.
Was ich jetzt gesehen und gehört habe, dass du natürlich auch so ein bisschen sagst, also man kann die Gastronomie schon ein bisschen ändern, auch wie auch hinter den Kulissen, auch so, was in der Küche abgeht und dann natürlich da dazu auch nochmal, Frauen sind ja immer noch nicht so viele oder genug in der Küche, oder?
Ja.
Die Wahrnehmung ist richtig, ne?
Ja, die Wahrnehmung ist richtig. Also es sind auf jeden Fall mehr Frauen in der Gastronomie oder als Köchinnen tätig, als man jetzt vielleicht manchmal so denkt, weil man ja doch eher dann die Männer sieht. Also das ist ja bei der Michelin-Verleihung zum Beispiel so, dass dann meistens nur höchstens eine Frau ausgezeichnet wird. Und ja, es ist halt auch im Fernsehen. Also das ist ja, meistens sind das Männer, die da gegeneinander kochen. Es gibt schon Köchinnen, es gibt auch wirklich gute Köchinnen, aber die haben halt meistens, die zeigen sich manchmal nicht so oder haben nicht die Möglichkeit, sich zu zeigen. Und das ist schon auch ein schwieriges Thema, weil ich glaube auch, dass das so ein Punkt ist, wo man da einiges verändern könnte, weil wenn man dann Fernsehen schaut, irgendwie vor einer Ausbildung, du hast nur so ein bisschen Gedanken in deinem Kopf, ja okay, ich mag kochen gerne, aber hast schon so diese Klischees in deinem Kopf, wie es so in der Küche ist, also es ist ja schon sehr männerdominiert und auch so ein bisschen raffer manchmal und wenn man dann vielleicht manchmal mehr Frauen sieht, ist das ja so ein bisschen eine Vorbildsgeschichte. Also vielleicht kann man sich dann eher vorstellen, okay, ich als Frau, als junge Frau kann mir auch vorstellen, in der Gastronomie zu arbeiten. Und ich glaube, das ist halt einfach so ein, Ja, so ein Rattenschwanz, den es mit sich zieht. Ja.
Mir fällt gerade Ricky Savard ein zum Beispiel. Der sagt, er arbeitet am liebsten mit Frauen in der Küche und er möchte eigentlich gar keine Männer mehr haben.
Ja.
Weil die Frauen arbeiten irgendwie, für ihn ist es angenehmer, meint er.
Ja, ich verstehe das sehr gut. Also ich mag das nicht so gerne, Charaktereigenschaften auf die Geschlechter einzuordnen, aber es ist schon oftmals so, dass, naja, es muss halt eine gemischte Küche sein. Das ist am perfektesten, dann ist die Stimmung auch einfach ein bisschen eine andere. Wenn nur Männer in der Küche sind, dann ist es schon oft so ein Umkleidekabinenhumor und da fühlt man sich dann als Frau vielleicht doch nicht so willkommen. Aber ich verstehe das. Also Frauen, wenn man es dann doch in Charaktereigenschaften einordnen will, habe ich das schon so wahrgenommen, dass sie oftmals so ein bisschen strukturierter, organisierter sind, vielleicht ein bisschen ruhiger, also mehr Ruhe einfach in diese Gruppe an Menschen reinbringt. Und dadurch, dass man ja wirklich wahnsinnig viel Zeit in der Gastronomie miteinander verbringt, also man sieht die Leute ja mehr als die eigene Familie oder Freunde, dann ist das auch wichtig, dass da einfach eine gute Stimmung in der Küche ist und sich dann nicht so negativ geneckt wird, sage ich jetzt mal.
Ja, ich durfte das nur mal irgendwie 2 Wochen machen. Ich habe mal 2 Wochen Praktikum gemacht im Herlin.
Oh wow.
Und ich wollte das wirklich auch mal erfahren, wie das funktioniert und wie das ist. Ich hatte natürlich eine Sonderstellung, aber trotzdem, ich glaube, ich habe da schon ganz gute Einblicke bekommen. Macht das einen Unterschied? Ja, natürlich macht das einen Unterschied, wenn du in einer offenen Küche arbeitest, als wenn die irgendwo hinten drin ist.
Ich mag das sehr viel lieber, in einer offenen Küche zu arbeiten. In meinem letzten Restaurant, also in dem letzten Restaurant, in dem ich gearbeitet habe, das war das Toulouse-Lautrec in Berlin, da war das wieder eine geschlossene Küche. Und das macht schon auch irgendwie Spaß, wenn man mehr miteinander reden kann, so, aber man bekommt von vorne nichts mit. Und dann ist das manchmal wahnsinnig komisch, weil du merkst diesen Ansturm an Bons einfach nicht, weil du die Leute nicht siehst. Du nimmst die Stimmung in dem Raum gar nicht wahr und du hast halt auch einfach keinen Kontakt so richtig mit den Gästen. Und das finde ich jetzt gerade schön. Im 0,1 haben wir eine offene Küche und da siehst du die Leute, da nimmst du diesen ganzen Vibe in dem Raum mit und das ist einfach toll. Also ich mag das sehr, sehr viel lieber, in einer offenen Küche zu stehen als in der geschlossenen, ja.
Ja, also wie du sagst, ne, diese Interaktion, die man dann eben hat, das ist was ganz anderes und du kriegst ja sofort Feedback.
Ja, das stimmt.
0,1, was habt ihr da für ein Konzept gebaut? Also ist das the best of von dem, was du kennengelernt hast?
Wir machen das 0,1 im alten Tazzi auf St. Pauli und dementsprechend ist da nur ein Pizzaofen drin gewesen, als wir da reingegangen sind. Also wir haben am 16. April gestartet, das Ganze geht bis zum 31. August noch und
also man muss sich echt beeilen.
Man muss sich echt beeilen, ja, es geht jetzt doch schneller vorbei. Ja, und dadurch, dass wir da nicht so viele Möglichkeiten hatten, also nur diesen Pizzaofen, wir haben uns 2, mittlerweile 3 Induktionsplatten gekauft und müssen da halt so ein bisschen schauen, wie wir das gestalten. Deshalb haben wir uns entschieden, wir machen eine Weinbar, also ein Weinbar-Konzept quasi und haben so an die 100 Positionen Wein auf der Karte und dazu gibt es Snacks und kleine Gerichte zum Teilen. Das, worauf wir Bock haben und das, was die Location dann halt auch einfach hergibt, weil du kannst jetzt nicht so doll auf die Kacke hauen, wie du das eigentlich manchmal gerne hättest. Das ist schon bedrückend manchmal.
Aber schon überzeugend.
Ja.
Ich muss ja gestehen, ich habe es gerade angekündigt, mein Besuch steht noch aus.
Ja,
normalerweise mache ich das immer andersrum. Mir ist es auch ein bisschen unangenehm, aber ich habe gesagt, ich hau es gleich raus.
Ja.
Ich kenne mich gleich dazu, aber ich freue mich sehr drauf. Aber das, was ich hörte, war aber trotzdem schon, da haut ihr trotzdem ganz schöne Sachen raus. Sehr schöne Sachen raus.
Ja, das macht auch Spaß. Ich meine, man kann ja trotzdem immer so ein bisschen da drin kochen, aber es ist, ja, manchmal wünscht man sich halt einfach eine professionelle große Küche. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen experimentierfreudiger werden, sage ich jetzt mal. Wir haben so ein paar Gerichte auf der Karte, die dann ein bisschen intensiver sind.
Zum Beispiel?
Ich habe so ein ein Sülz-Dumpling gemacht. Also Sülz hat das Kollagen da drin, was ja dann geliert im kalten Zustand, wird dann im warmen Zustand eben wieder flüssig. Und ich liebe Sülz. Also ich komme eigentlich aus Süddeutschland und habe das so ein bisschen lieben gelernt da. Und ja, habe das dann in so ein Soup-Dumpling quasi reingepackt. Dazu gibt es einen Pilzsud und braune Butter. Aber dieser Dumpling muss halt erstmal auch gemacht werden. Heißt, ich stehe da ganz oft, immer wenn der Service anfängt, so um 16 Uhr, da ist meistens noch nicht so super viel los, dann stelle ich mich nach hinten und falte erstmal diese ganzen Dumplings. Und
das ist auch Meditation, ne?
Das, ja, man kommt in den Tunnel rein. Ich bin echt froh, dass ich das immer noch gerne mache. Also es sind manchmal hast du ja so Aufgaben, wo du irgendwann hast du keinen Bock mehr drauf. Also wenn das so eine monotone Geschichte ist, aber... Das macht immer noch Spaß. Das ist irgendwie, ja, das ist mein Yoga quasi.
Und du musst ja echt aufpassen, ne? Dass die auch ordentlich zusammenhalten. Ja, also das ist ja nicht so, man darf ja auch nicht fuschen dabei.
Ja, auf jeden Fall.
Oder gibt es eine Fuschtechnik?
Nee, das nicht. Aber wir haben am Anfang haben wir das ganz klassisch gedämpft im Dampfkorb mit so einem Stück Backpapier drunter. Und mittlerweile mache ich das aber nicht mehr so, weil diese Soup-Dumplings, die sind so dünn und so fragil, dass wenn man das dann in eine Schüssel gepackt hat oder halt auf den Teller, dass die so oft aufgeplatzt sind. Deshalb dämpfe ich die jetzt tatsächlich direkt in diesen Schüsseln drin, in denen ich die serviere. Und dann geht das. Also ich glaube, das ist so ein ganz kleiner Trick, wo man Fehler vorbeugen
kann. Gibt's die aktuell?
Ja.
Ja. Okay, alles klar.
Die haben wir immer auf der Karte, die kriegen wir nicht weg. Das ist,
aber sowas ist doch toll, oder?
Ja, voll.
Wenn man, das kriegen wir nicht weg, ist doch eigentlich das Schönste, was man sagen kann.
Ja, das stimmt. Und man kann es auch noch sehen. Also bei manchen Gerichten hat man, wir haben jetzt Schnecken auf der zweiten Karte auch gehabt und mag ich wahnsinnig gerne, aber irgendwann konnte man es auch nicht mehr sehen. Weißt du, wenn du jeden Tag einfach so oft diese Schnecke probieren musst, weil du sie natürlich checken musst, ob die gut abgeschmeckt ist. Dann.
Und wie habt ihr die gemacht, die Schnecken?
Mit Nduja und so einer Algenbutter und da drauf kommt noch eine Sherrybutter, also so ein Schaum, ist eher wie so eine Beurre Blanc und noch ein bisschen Furikake. Das ist so eine Sesam-Algen-Mischung.
Klingt super.
Ja.
Und Schnecken kriegst du ja echt nicht mehr häufig, ne?
Ja.
Das musst du schon suchen.
Ja, auf jeden Fall. Deshalb wollte ich das unbedingt drauf haben. Wir waren letztes Jahr in Amsterdam und waren da in ganz vielen Weinbars. Und da gab es überall die Schnecken, also diese klassischen mit Kräuterbutter drauf. Ja. Und ich mag das einfach sehr, sehr gerne. Aber du hast das hier halt irgendwie nirgends. Also ist auch wirklich schwer herzubekommen, ehrlich gesagt. Ja. Also es hat echt gedauert, bis wir da jemanden gefunden haben. Aber... Ja, deshalb wollte ich das drauf haben. Ist eigentlich geil, ist ein geiles Produkt.
Aber probieren das viele? Ist das so, oder viele bestimmt auch zum ersten Mal, ne?
Ja, also viele denken auch, dass sie Schnecken gar nicht so gerne mögen. Dann probieren sie die und dann finden sie doch ganz gut. Ich glaube, dass bei uns aber auch ein bisschen zugänglicher ist, weil durch die Schärfe von dieser Nduja, das übertönt ja auch so ein bisschen diesen leicht muffigen Geschmack, den doch so Schnecken manchmal haben. Deshalb ist das, es ist natürlich auch der Geschmack von der Schnecke, aber es ist auch primär Konsistenz, was sie dann auch mitbringt.
Ich habe jetzt gerade überlegt, wie man den Geschmack von der Schnecke beschreibt, aber jetzt hast du mich gemufft. Ja, aber wie würdest du das beschreiben?
Wie die schmeckt?
Ja. Weil es ist ja schon ziemlich viel das, was du dazu gibst.
Ja. Ich glaube natürlich mit dieser Kräuterbutter, wie sie klassisch serviert wird, das schmeckt dann schon eher irgendwie nach so einer Muschel. Bisschen. Ist natürlich auch erstmal beängstigend, also was heißt beängstigend, aber die Leute mögen das nicht so gerne, das dann aus dem Haus zu holen, weil es zu nah an der Realität ist. Du läufst über die Straße, dann siehst du die Schnecke, so. damit kommen die, glaube ich, manchmal nicht so ganz klar, was auch irgendwo verständlich ist. Wir machen die aus dem Haus raus, also die liegen quasi einfach nur so als Stücke drauf. Du siehst sie im ersten Moment nicht und ich glaube, das ist auch ein kleiner Trick, dass die Leute gar nicht so sehr darüber nachdenken. Ach,
ja, sonst musst du, genau, sonst hast du echt das Gefühl, ne? Ich hole die da ja zu Hause.
Ja. Yeah.
Dabei werden sie ja jetzt wieder reingesteckt, ne? Häufig.
Ja, das stimmt. Das ist auch absurd eigentlich.
Das ist total absurd. Jetzt, wenn du ja auch die magst du Austern eigentlich?
Ja. Ja, sehr gerne. Aber irgendwie habe ich immer so Phasen. Manchmal habe ich richtig Lust drauf und manchmal, nee. Meistens ist das im Sommer so, wo ich sie könnte, eigentlich schon Zeit
ich
haben.
Ich könnte immer Austern essen. Ich bin echter Also ich esse auch einmal die Woche Austern. Bestimmt.
Ah, krass.
Ja, ja. Ich musste, wenn ich es schaffe, irgendwie gehe ich auf dem Isemarkt. Wenn ich sonst nichts habe, wo ich die Austern kriege, auf dem Isemarkt zu.
Aus der Region. Dann, ja, ja, tolle Jungs. Ich mag die wahnsinnig gerne. Es ist wirklich schön, auch mit denen zusammenzuarbeiten.
Ja, ne?
Die haben gute Sachen, ja. Ich musste bei Kitchen Impossible auch Austern probieren. Und das waren so 10 Stück hintereinander, weil du natürlich immer wieder aus einem anderen Winkel drehen musst. Und das war irgendwann was zu viel. So ja, auf nüchternen Morgen so 10 Austern reinzuknallen. Pur. Das dann doch, ja, pur. Natürlich. Und da hat er auch erzählt, der Austernzüchter, dass man diese Austern wirklich ein paar Minuten, was heißt ein paar Minuten, ist vielleicht ein bisschen viel, wobei so 1-2 Minuten kauen sollte, weil erst dann kommt dieser süßliche Geschmack durch. Und ich wusste das selber nicht, also dass man so lange darauf rumkaut.
Nee, mach ich auch nicht. Ja. Muss ich auch mal probieren.
Ja. Ja, aber das war ganz lecker, aber dementsprechend noch intensiver dieses Tasting, was ich da hatte.
Mal zu den Weinen, weil du sagst, ihr habt 100 Positionen. Klassische Weinbar seid ihr in dem Sinne nicht, weil ihr schon auch großen Wert auf Food legt. Klassische Weinbar ist eigentlich, gibt es eigentlich gar nicht mehr.
Ja.
Aber es ist eigentlich so das, was auch die Leute haben wollen. Ne? So kleine Gerichte und ein geiles Glas Wein und eigentlich schon, ja, 16 Uhr macht ihr auf.
Ja.
Ist eigentlich eine super Zeit. Ist das so ein bisschen der neue Trend? Wie viele unterschiedliche Gerichte habt ihr?
Boah, wir essen müssten schon, also warte, 10 ungefähr. Ja. Also ist schon relativ viel, würde ich auch sagen, für so eine Weinbar. Ich glaube tatsächlich, so ein Trend, den ich gerade beobachte, sind so Tagesbars auf jeden Fall. Also Pinci ist natürlich das beste Beispiel in Berlin. Das ist ein wahnsinnig schöner Laden. Wirklich toll. Ich mag den wirklich gerne. Die kommen auch bald zu uns. Da machen wir zusammen ein Event. Das wird, glaube ich, toll. Aber irgendwie ploppen gerade überall diese Tagesbars auf. Was auch irgendwie ganz schön ist, also auch für die Leute, die dort arbeiten, weil wenn du auch mal ein bisschen abends frei hast, ist wahrscheinlich auch ganz toll. Aber ja, dieses Sharing-Konzept, das ist, glaube ich, schon so im Kommen oder ist schon da. Und ich mag es aber wahnsinnig gerne, weil ich bin nicht so die Esserin, dass ich mir eine Vorspeise und einen Hauptgang alleine bestelle, sondern ich will ganz viel probieren. Deshalb mag ich auch gerne, wenn man ein Menü essen geht, in einem Sterne-Restaurant zum Beispiel. Aber sonst mit Freunden ist es einfach geil, einfach alles zu bestellen in die Mitte und man probiert einfach die ganze Zeit. Und das war auch so ein bisschen die Idee. Also wir wollten ein Restaurant oder halt eine Bar entwickeln oder halt als Pop-up machen, wo wir selber gerne hingehen würden. Ja.
Ich glaube, das ist ja trotzdem Fine Dining, was ihr macht. In dem Sinne, also vom Dining her, also vom Essen her, fein. Mhm. Aber vom Ambiente ist es halt und von der Struktur ist es halt dann anders, ne?
Ja, also ich glaube, ich selbst würde es gar nicht so sehr als Fine Dining betiteln. Ich denke schon, dass ein paar Gerichte davon feiner sind, sag ich mal. Aber ja, ich mag diesen Mix gerne. Ich mag es gerne, auf St. Pauli zu arbeiten, weil ich ja so Kontraste einfach schön finde. Ich habe mal in der XO Seafood Bar gearbeitet, da war das auch so. Also du bist halt auf St. Pauli, was ja schon ein bisschen wilder und dreckiger ist. Und dann gehst du rein und hast so ein bisschen was Gesetzteres mit schönem Wein und schönem Essen. Das mag ich irgendwie gerne.
Also ich finde, das liest sich auch gut, deine Liste der Häuser, in denen du gearbeitet hast. Mag ich alle gerne. Würde ich auch sofort in alle hingehen, wenn du jetzt sagst, wollen wir da oder da, alles gut.
Ja.
Aber dein Start in die Branche, magst du mal erzählen, wie das vor sich ging? Weil du wolltest ja nicht immer Köchin werden, habe ich irgendwo mal gelesen. Nee. Ne?
Also ich habe schon immer wahnsinnig gerne gekocht, also auch nach der Schule bin ich direkt an den Herd gegangen, habe gekocht, dann habe ich Küchenschlacht angeschaut, dann habe ich Mittagsschlaf gemacht und wieder gekocht. Aber ich glaube, ich wollte mir das nicht so eingestehen, dass das vielleicht ein Job für mich wäre und hatte, glaube ich, so unterbewusst auch immer so ein bisschen Angst vielleicht, dass diese Leidenschaft und dieses Hobby weggeht. Weißt du, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, kann das auch manchmal nach hinten losgehen und dann hast du beides weg, was auch scheiße ist irgendwie. Ich wollte eigentlich, weil ich auch sehr, also ich habe früher mehr Sport gemacht und auch Fußball gespielt und habe immer viel Fußball angeschaut und wollte in die Richtung gehen, also in diese Sportjournalismus-Richtung und bin dafür nach München kurz gezogen und wollte da erstmal bei Sky ein Praktikum machen. Und das hat dann alles nicht so gut geklappt. Also mit der Wohnung nicht. München ist ja da schon ein sehr hartes Pflaster. Ich habe da keine gefunden und dann bin ich wieder zurückgezogen. Und das war auch eine gute Entscheidung. Bin dann nochmal ein bisschen bei Mami geblieben und dann habe ich mich damals in der Bullerei beworben. Also ich habe mir dann halt Gedanken gemacht, okay, Clara, was willst also du wirklich machen?
Doch den anderen Weg.
Ja, habe mir dann einfach Gedanken gemacht, was ich wirklich gerne mache und versucht mich nicht mehr quasi anzulügen, weil das war schon so ein bisschen Druck, würde ich sagen, von der Gesellschaft. Du machst dein Abi, dann ist klar, du musst danach studieren, mäßig. Und ist Schwachsinn, aber ist halt irgendwie in den Köpfen drin. Und ja, dann habe ich mich da irgendwie ein bisschen von losgemacht. Meine Schwester war kurz davor in der Bullerei Essen und fand den Laden wahnsinnig toll, diese Atmosphäre schön, die Leute, die dort gearbeitet haben. Und dann hat sie gesagt, Clara, bewirb dich doch mal da. Das habe ich dann auch gemacht und das war
und das toll. Hat dann auch gleich geklappt.
Ja, also ich bin dann zum Vorstellungsgespräch hochgefahren, dann nochmal zum Probearbeiten und das war toll, weil ich irgendwie diesen Stress, diesen Druck mochte ich irgendwie ganz gerne. Also man ist ja direkt in so einen Tunnel reingekommen und das fand ich schön.
Sag mal, wie läuft denn, also für, wenn man quasi Anfänger ist, also du natürlich zu Hause als Hobbyköchin, wie läuft denn so ein Probearbeiten ab? Was muss man denn da machen?
Na, ich glaube, das ist von Restaurant zu Restaurant schon ein bisschen unterschiedlich. Aber
du hast ja ein paar schon gesehen. Wie war es in deinem Fall?
Also, ja, meistens ist es so, dass man tatsächlich eher auf die Garde kommt, also Vorspeisenposten und dann halt einfach beiseite steht, ein bisschen bei der Vorbereitung mithilft und dann beim Schicken halt auch direkt mit einsteigt. Also ich hatte das jetzt noch nie, dass ich einfach nur zugeschaut habe. Man muss ja dann auch, die müssen ja auch sehen, taugt das irgendwie, wie bewegt man sich?
Ich glaube, wenn man nur zuschauen darf, ist schon nicht so gut.
Nee, das stimmt.
Dann machst du schon was falsch. Ja. Aber du machst gleich was mit dann. Und das ist ein Tag dann gewesen, oder?
Das waren zwei Tage tatsächlich. Okay. Aber finde ich auch gut, weil ich meine, so ein Probearbeiten ist ja nicht nur für den Arbeitgeber oder Arbeitgeberin, sondern es ist ja auch für dich selber. Also passt das für dich? Ist der Betrieb der richtige? Und im Falle der Ausbildung ist der Job auch irgendwie der richtige. Das war ja so das erste Mal, dass ich da so richtig reinschnuppern konnte. Was ist so ein richtiger Alltag von einem Koch, einer Köchin?
Aber du wolltest nach den 2 Tagen, hast du gesagt, ja doch, ich will.
Ja, auf jeden Fall.
Und warst du da so ein bisschen, ich meine, wie du sagst, man sieht das ja zum ersten Mal dann, wie es dann wirklich funktioniert und man kriegt auch dann so ein bisschen den Druck mit, der dann da ist, also das dann ist anders als zu Hause kochen.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon, man muss sich erstmal dran gewöhnen, wenn man so keine Berührungspunkte davor so richtig mit der Gastronomie hatte und ich hatte auch nicht wirklich viele Freunde, die in der Gastro gearbeitet haben. Dann ist das schon was Neues. Also ich meine, in der Küche hast du ja jetzt nicht so viel Zeit, immer bitte danke zu sagen, sondern das ist ja manchmal einfach dem Druck geschuldet oder der Zeit geschuldet, dass man einfach nur sagt, so, ich brauche jetzt das. Und das war schon komisch für mich am Anfang. Man muss ja erstmal reinkommen, so ein bisschen. Ja, und auch die Arbeitszeiten, das kommt natürlich auch noch mit dazu.
Aber das... Das hast du dann gelernt?
Ja, ja.
Und würdest du denn sagen, dass der Job dich so ein bisschen verändert hat oder als Person?
Ja, also es ist schon der größte Bestandteil in meinem Leben. Deshalb würde ich sagen, ja, so ein bisschen schon. Also mein Leben hat das verändert. Ob es mich jetzt zwangsläufig sehr verändert hat von meinen Einstellungen her und so, das glaube ich nicht. Bin mir da schon immer relativ, also immer treu geblieben. Habe auch nie so diese klassischen Sachen angenommen. Also diese bisschen strengeren, sage ich das jetzt mal ganz liebevoll. Das wollte ich nicht in mich ranlassen. Und da würde ich sagen, das hat mich auf jeden Fall nicht so sehr verändert.
Ja. Nun hast du auch, glaube ich, ja schon unterschiedliche Führungsstile auch kennengelernt in der Küche.
Ja.
Wie würdest du deinen beschreiben?
Sehr auf Augenhöhe, würde ich sagen. Also ich bin irgendwie ein Fan davon, Ich muss es anders erzählen. Als ich in Toulouse angefangen habe, war damals Matze der Sous-Chef. Und ich fand das irgendwie geil, weil du bist da reingekommen und hast nicht so richtig gemerkt, wer hat hier gerade den Hut auf. Und ich mochte das gerne, weil das so ein Kochen auf Augenhöhe ist. Also das ist, wenn sich keiner so nach vorne profilieren muss. Natürlich muss jemand den Hut aufhaben und natürlich, wenn irgendwas scheiße läuft, muss die Person auch eingreifen und da was richtig stellen. Und das ist auch nicht schlimm, mal so ein bisschen ernster und ein bisschen druckiger was zu sagen. Aber ich mag das irgendwie, wenn das einfach ein Bild ist von einer Gruppe, von einer. Ja, es ist auch irgendwie so eine Familie, entsteht dann auch irgendwie so ein bisschen, wenn man dann in einem Restaurant arbeitet und alle verstehen sich ganz gut. Und ja, so ist so ein bisschen mein Führungsstil. Also es ist schon auf Augenhöhe und wenn irgendwas gewesen ist, dann spricht man danach darüber unter vier Augen. Und ich bin kein Fan davon, jemanden anzuschreien während dem Service, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, weil ich kenne das von mir von früher. Dann kannst du nicht mehr richtig denken und du denkst nur noch über diese Situation nach, was habe ich gerade falsch gemacht. Und manchmal ist es ja auch so, dass du gar nichts falsch gemacht hast, sondern dass der Gegenüber gerade einfach mit dem Druck nicht klarkommt und das dann einfach so ein bisschen ablassen muss. Und ja, das mochte ich nicht und deshalb mache ich das nicht.
Und an dieser Stelle unterbrechen wir für ein Infospecial unseres Kooperationspartners Anuga. Willkommen zum Infospecial der Anuga 2025. Vom 4. bis 8. Oktober 2025 wird Köln wieder zum Zentrum der internationalen Lebensmittel- und Getränkebranche. Zehntausende FachbesucherInnen, fast 8000 Aussteller aus aller Welt und ein Programm, das Impulse setzt. Im Mittelpunkt stehen drei Bühnen, die inhaltlich wie thematisch klare Schwerpunkte setzen. Die Anuga Horizon Stage in Halle 1 ist das Herzstück der neuen Fachmesse Anuga Alternatives. Hier dreht sich alles um die Zukunft alternativer Proteine, von zellkultiviertem Fleisch über präzise Fermentation bis hin zu Foodtech und Circular Economy. VisionärInnen, Startups und Global Player präsentieren hier, was morgen schon Realität sein kann. In der Trendzone, kuratiert von Innova Market Insights und Euromonitor International, geht es um die großen Bewegungen im Markt. Welche Konsumtrends prägen die globale Branche? Welche Bedürfnisse entstehen? Und wie verändern sich Ernährung, Verpackung und Nachhaltigkeit? Die neue Bühne Anuga Organic on Stage beleuchtet den Wandel im Biosegment. Themen wie regenerative Landwirtschaft, transparente Lieferketten und zertifizierte Bio-Innovationen stehen im Fokus. Praxisnah, fundiert und mit internationalem Input. Dazu kommen etablierte und neue Highlights im Rahmenprogramm, zum Beispiel das Halal-Forum, die Frozen Food Conference, der renommierte Bestseller Award, der Frozen DTI International Award sowie der Studierendenwettbewerb Ecotrophelia. Sie alle stehen für Innovation und Exzellenz in ihren Bereichen. Ein echter Publikumsmagnet ist die Anuga Taste Innovation Show. Sie präsentiert die 10 spannendsten Produktneuheiten, die eine unabhängige Jury aus tausenden Einsendungen ausgewählt hat. Alle Informationen und Tickets findet ihr unter anuga.de und in der Anuga App. Und die Links dazu könnt ihr wie immer auch in den Shownotes nachschauen. So, das war unser Infospecial zu Anuga, die am 4. bis 8. Oktober 2025 in Köln stattfindet. Und ich hoffe, wir sehen uns dort, denn ich werde mir das nicht entgehen lassen. Das war unser Infospecial. Weil wir auch über Fernsehen sprechen und über, komme ich gerade auf Filme. Es gibt ja immer so diese klassischen Darstellungen von Küchenszenen. Ne? Mhm. Und jetzt zuletzt gibt es ja jetzt, glaube ich, auch eine neue Staffel wieder, The Bear.
Ja.
Wie findest du das? Wie findest du die Darstellung der Küche dort? Weil viele deiner Kollegen sagen ja, oh, das ist gar nicht so weit weg. Hast
du das gesehen? Ja, also ich die neue...
Gehört zur Pflicht, ne?
Ja, also die neue Staffel habe ich noch nicht angeguckt tatsächlich. Gerade nicht so viel Zeit dafür. Aber ich finde schon, dass es nah dran ist. Ist natürlich so ein bisschen überspitzt dargestellt. Ist halt Fernseh, so muss auch ein bisschen so gemacht werden.
Müssen ja auch alle Dramen einmal rein, ne?
Ja, genau. Aber es ist manchmal auch stressig, das anzuschauen. Also ich schaue oft solche Sachen nach dem Service an. Also wenn ich nach Hause komme, so zum Einschlafen, schaue ich irgendwie immer noch Fernsehen, was auch nicht so ganz gut ist eigentlich, aber naja. Und dann habe ich das angeguckt. Da war eine Folge, ich glaube, das war in der zweiten Staffel, und da hat die, also irgendwie waren die nicht super organisiert. Ich kann mich nicht zu 100% erinnern. Auf jeden Fall waren sie richtig in der Scheiße. Die ganze Zeit, die ganze Folge über. Und da, ich saß im Bett wirklich. Ich konnte nicht schlafen. Ich war hellwach, weil du dich so reinfühlst. Du kennst ja diese ganzen Situationen. Ja, ja. Und dann bist du direkt drin.
Du bist mittendrin, ne?
Ja, genau.
Und kannst nichts tun.
Ja, genau. Und das war richtig schlimm. Das war richtig schlimm. Da habe ich richtig Puls gekriegt. Und ja, also sollte man vielleicht als Gastronom nicht zum Einschlafen angucken. Das ist nicht zu empfehlen.
Könntest du dir vorstellen, sowas zu machen? Schauspielern?
Ich bin Köchin.
Ich frage ja nur mal.
Nee, also das ist jetzt nicht.
Also gibt es ja manchmal so einen Wunsch, was ich noch nicht erzählt habe. Ja. Eigentlich wollte ich Schauspielerin.
Nee.
So ganz heimlich.
Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß noch, in der Schule wollte ich einmal TAF-Moderatorin werden.
TAF-Moderatorin,
so
das war aber schon ziemlich spät.
Ja, ich kann mich noch dran erinnern, wir mussten uns irgendwie selber malen, wo wir uns in der Zukunft sehen, und dann habe ich so ein Hochhaus gemalt, wo TAF drauf stand, und da war ich damit.
Siehst drauf. Du?
Ja, das war damals.
Ich wollte immer Naturfilmer werden.
Ah.
Ja, ich wollte immer Naturreportagen machen.
Ach, schön.
Ja. Mache ich jetzt manchmal. Aber eher natürlich als Hörbuch dann quasi. Ja, 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 ich fahre ab und zu in Regionen und frage dann immer mich durch, wie schmeckt, was weiß ich, die und die Region. Zuletzt war ich jetzt in Vilnius. Müsst ihr euch auch anhören mal. Wie schmeckt Vilnius? Auf jeden Fall empfehlenswert. Wenn du jetzt mal sagst, was so als nächstes kommen könnte, es liest sich ja alles sehr gut bei dir jetzt so.
Ja.
Was kommt denn als nächstes?
Na, das steht noch nicht so ganz fest. Also wir wollen erstmal das Pop-up zu Ende bringen und dann Urlaub machen und alles Revue passieren lassen. Und ja, also ich kann mir schon vorstellen, vielleicht erstmal nochmal ein, zwei Pop-ups zu machen. Vielleicht nicht auf diese lange Zeitspanne. So, das ist ja für ein Pop-up schon relativ lang. Also wir machen das 4,5 Monate. Das ist schon viel. Aber ja, ich habe schon Lust, mich selbstständig zu machen mit einem eigenen Laden. Und hätte schon auch Lust, nächstes Jahr so ein bisschen in die Planung zu gehen. Aber ich weiß selber noch nicht so viel, sonst würde ich oft mehr erzählen. Also es steht alles noch in den Sternen.
Aber das ist ja schon mal was, also dass du das Ziel hast. Und hättest du einen Wunsch wo?
Also ich liebe Berlin und Hamburg. Hamburg ist so ein bisschen aber meine Wahlheimat geworden, würde ich sagen. Also ich fühle mich hier mittlerweile schon fast mehr zu Hause als in Friedrichshafen, obwohl ich es dort natürlich auch sehr liebe. Aber es ist jetzt einfach, ich habe viel Zeit hier verbracht und ich mag die Stadt wahnsinnig gerne. Deshalb ist, ja, ich glaube, es könnte schon ganz gut Hamburg werden, aber ich will das jetzt nicht in Stein meißeln.
Nein, du bist da nicht festgelegt.
Ja.
Aber man hört ja echt nicht, dass du aus dem Süden der Republik kommst. Ne?
Ja, zum Glück.
Kann man das hören? Kommt das ab und zu mal raus bei dir? Wie ist das, wenn du zu Hause bist?
Das ist nur ganz wenig. Ich habe nie so richtig Schwäbisch geredet. Nee? Also klar, manchmal war dann so ein Schmer bei oder ein Gell. Das kommt dann vielleicht ein bisschen, wenn ich ein paar Tage länger dann mal in der Heimat war. Aber so richtig doll hört man das, glaube ich, bei mir nicht.
Nee.
Nee.
Nee? Also nee. Selbst wenn du.
Ja, ja.
Wenn du im Umfeld bist.
Ja, ja, ich weiß nicht. Also meine Eltern reden schon sehr Schwäbisch, aber meine Geschwister auch nicht so sehr. Ich weiß nicht, warum das bei uns nicht angekommen ist, aber ich finde es auch ehrlich gesagt nicht so schlimm. Also ich finde es jetzt, ja, ich bin ganz happy darüber.
Ich höre das ja häufig so, dass Leute wirklich da auch sich komplett einmal umstellen, ne? Umschalten, super Hochdeutsch sprechen und dann wenn sie zu Hause sind. Brauchen nur, oder nur, wenn sie mit zu Hause telefonieren, dann schon.
Ja, meine beste Freundin Hanna, die kommt auch aus Süddeutschland, auch vom Bodensee und wohnt auch in Hamburg. Und das ist schon verrückt, weil bei ihr hörst du das dann viel, viel deutlicher, wenn sie dann kurz davor mit ihrer Mutter telefoniert hat oder halt in der Heimat war, dann hörst du das. Das ist
sie
ganz lustig eigentlich.
Sie hatte Kontakt zur Heimat.
Ja, das stimmt.
Hast du denn ein Lieblingsprodukt, mit dem du am liebsten arbeitest?
Es ist eine gemeine Frage auch, weil es so viele tolle Sachen gibt. Ich kann mich da nie so richtig entscheiden. Also ich mag Lado wahnsinnig gerne. Ich mag so...
Ah, das hatten wir noch nicht.
Ja, irgendwie, das ist halt... Also es,
cool.
Ja, also es ist halt sehr viel Fett, es ist sehr viel Geschmack drin. Es ist irgendwie auch geht in diese mediterrane, italienische Richtung irgendwie rein. Und ja, ich mag das gerne, das auch einfach einzufrieren und dann am Ende irgendwie über ein Gericht drüber zu hobeln. Das ist ganz schön. Aber es gibt so viele geile Produkte. Ich kann das gar nicht so präzise sagen. Ohne Tomaten könnte ich, glaube ich, auch nicht. Ohne Olivenöl, solche Sachen.
Ja. Der meistgenannte Produkt ist ohne Butter. Würde ich nicht.
Ja, nicht. Ich bin gar nicht so.
Bist nicht butterig?
Also ich mag Butter schon gerne. Aber all diese buttrigen Gerichte hauen mich meistens gar nicht so sehr um wie so frische Gerichte, die so ein bisschen mehr zitrisch sind und vielleicht auch scharf. Das ist, also nichts gegen Butter, also ich mag das schon gerne, aber irgendwie ist es auch, das ist mir jetzt bei dem Pop-Up auch aufgefallen, du merkst ja dann auch bei den Bestellungen, so welche Sachen hast du dann viel da? Im ersten Moment hast du es vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm. Und das ist wirklich nicht viel, was wir da verballern in der Woche. Aber es ist viel Olivenöl. Also das ist dann vielleicht so ein bisschen der Ausgleich zu der Butter.
Und Olivenöl ist ja auch dann nochmal so. Muss man ja auch nochmal schauen. Mit wie vielen unterschiedlichen Olivenölen arbeitet ihr?
Mit zwei.
Zwei?
Ja.
Und die, das, wie charakterisieren die sich?
Das eine ist so ein bisschen neutraler, hat nicht so einen starken Charakter, sag ich mal. Und so ein bisschen fruchtiger. Und das andere hat schon auch ein bisschen diese Schärfe. Also diese klassischen italienischen Olivenöle haben ja hier am Rachen Kratzer. So ein bisschen, das kratzt ja so ein bisschen, ist ein bisschen scharf. Und das hat das so ein bisschen mehr, aber auch nicht so super doll. Das machen wir auf unser Dessert drauf zum Beispiel. Und das ist dann eigentlich eine ganz schöne Kombi. Also ein schönes, neutrales, was vielleicht ein ganz kleines bisschen günstiger ist und dann eins, was ein bisschen hochwertiger ist.
Und man kann ja auch mit Olivenöl braten, ne? Und sogar frittieren. Man darf nur nicht zu hoch gehen mit der Hitze,
ja,
ne? Was
ja.
war das? 100, nicht über 170 oder sowas?
Ja, ich mache das eigentlich nie. Und das sind aber auch immer so Sachen. Du hörst dir den einen Monat, hörst du diese Aussage, den anderen Monat hörst du gefühlt, also gibt immer unterschiedliche Wahrheiten. Ich glaube, da hat auch jeder Koch und jede Köchin eine unterschiedliche Wahrheit.
Wahrscheinlich, ne?
Ja, aber also braten tue ich jetzt mit Olivenöl nicht wirklich und frittieren würde ich das jetzt auch nicht. Ich finde, Olivenöl hat auch einfach einen sehr, intensiven Geschmack, aber es ist schon doller als so ein Rapsöl zum Beispiel. Und du willst ja auch nicht überall dann den Geschmack von dem Öl dran haben. Und deshalb brate ich schon prima mit Rapsöl.
Aber Lado halten wir mal fest.
Ja.
Und was, gibt es auch ein Produkt, das du überhaupt nicht verwendest? Oder dass du...
Ja, ich habe eine Nussallergie. Deshalb sind das Nüsse dann auf jeden Fall...
Dann finden auch Nüsse bei dir nicht statt.
Ja, ja.
Weil du kannst es auch nicht abschmecken. Dann geht's nicht.
Nee, also im Toulouse gab es natürlich auch oft Nüsse auf der Karte. Das mussten dann natürlich die anderen machen. Und die anderen auch abschmecken, aber wir jetzt machen das gar nicht und das ist wirklich schön, weil du wirklich alles immer probieren kannst und musst nicht aufpassen, auch in der Spüle. Das machen wir
also
natürlich auch.
Also das ist richtig,
mit.
Richtig hart bei dir dann.
Ja,
da darf nicht ein bisschen drin sein, sonst merkst du sofort.
Ja, aber ich merke auch, dass wenn mein Immunsystem ein bisschen besser ist, ich ein bisschen fitter bin, dann sind so ganz kleine Spuren, merke ich immer noch, aber es ist nicht so intensiv.
Okay.
Manchmal, also Anfang des Jahres hatte ich einen wirklich dollen Allergieschock. Da habe ich mir Essen bestellt. Ich schreibe das dann auch immer mit dazu, schaue natürlich auf die Allergene. Wollte das umpacken in den Teller und leck nur diesen Löffel ab und direkt ging das los.
Ja,
mein Hals ist angeschwollen, mein ganzes Gesicht ist angeschwollen, rot geworden. Und ich habe dann meine Medikamente genommen, aber musste mich auch übergeben, heißt, es hat nicht funktioniert und dann halt auch mit Krankenwagen und so. Und
ach du Scheiße.
Wirklich nicht schön.
Man hat da auch echt eine hohe Verantwortung den Gästen gegenüber, ne?
Ja.
Man wird ja auch häufig mal so, oh ja, die ganzen Leute mit ihren ganzen Allergien und Unverträglichkeiten und so weiter, darf man echt nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Ja, voll. Und ich finde sogar deshalb ist das fast sogar ein Vorteil, dass ich diese Allergie habe, weil ich merke das so oft bei Köchen und Köchinnen, dass sie das so ein bisschen unterschätzen, weil es wird ja, also es sind ja auch oft irgendwie Gäste da leider, die dann eine Allergie angeben und dann so, ja, ein bisschen geht schon. Das ist dann, das macht dann das Bild in den Köpfen schon auch, das macht es nicht mehr so ernsthaft. So. Aber es ist halt ein ernstes Thema. Es wird in der Ausbildung auch nicht so super doll behandelt. So, ich glaube, wir haben da mal 45 Minuten drüber gesprochen, aber das war es dann auch. Und das ist so wichtig, weil man als Koch, Köchin so eine große Verantwortung hat. Ich meine, dieses Essen geht durch den ganzen Körper bei den Leuten. Da kannst du schon einiges falsch machen. Und ich bin dadurch halt sehr viel sensibilisierter darauf und ich glaube, das kann dann in dem Fall auch vielleicht ein bisschen Vorteil sein.
Ja,
ich rede mir das vielleicht auch ein bisschen schön.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wenn du das selber mit umgehst und umgehen musst, dann klar bist du viel sensibler dafür.
Ja.
Wenn dir, aber genau das, was du auch sagst, es gibt so ein bisschen kann schon. Naja. Ach, da mache ich dann doch mit bei dem Gang. Nee, ist doch nicht so schlimm. Und du denkst auch, naja.
Ja.
Was denn nun?
Ja, ich verstehe das schon, dass dann auch manchmal die Köchinnen das dann auch manchmal nicht so richtig ernst nehmen. Aber es ist halt gefährlich.
Okay, also Nüsse bei dir ganz weit weg.
Ja, genau.
Und gibt es noch was, wo du sagst?
Ich mag rohe Paprika nicht so gerne.
Ja, verstehe ich.
Aber ansonsten... Yes. Nee, eigentlich gibt es.
Ist auch sonst alles.
Ja.
Ja?
Ja.
Zumindest einmal. Einmal probieren.
Aber ich mag das auch nicht so gerne, was nicht zu mögen. Also, ich mochte früher rote Beete nicht so gerne und habe mir dann überlegt, okay, wie kann ich mir selber beibringen, die zu mögen?
Ja.
Und habe dann halt ein bisschen mit der gekocht und habe dann herausgefunden, okay, mit Säure funktioniert es für mich. Und so habe ich mich da langsam rangeführt. Also rote Beete mag ich mittlerweile wirklich gerne. Man kann sich auch ein bisschen erziehen, also den eigenen Geschmack. Vielleicht kriege ich das bei Paprika auch noch irgendwann hin.
Vielleicht findest du auch noch einen Weg. Ja. Kann man mit dir eigentlich essen gehen? Gut? Oder bist du da sehr kritisch?
Nee, ich ganz am Anfang, also als ich in die Ausbildung gestartet bin, da geht man, finde ich, ein bisschen anders essen, weil man das alles, also man hinterfragt das nicht, aber man macht sich viel mehr Gedanken, wie haben die das jetzt zubereitet oder was würde ich da jetzt vielleicht noch reinmachen. Ich hatte da irgendwann keinen Bock mehr drauf. Ich wollte einfach essen gehen, weil ich essen gehen liebe und das ganz entspannt machen wollte. Deshalb mache ich mir da keine Gedanken mehr und entweder schmeckt oder es schmeckt mir halt nicht so sehr, so wie es halt bei allen Leuten ist. Aber ich bin jetzt nicht super, super kritisch. Das muss jetzt auch nicht immer Fine Dining sein. Das kann auch irgendwie bei einer Imbissbude sein oder so. Das
kann ja auch gut sein.
Ja, eben. Ja. Und für mich ist das auch nicht weniger gut dann. Also wenn es lecker ist, dann ist es lecker. Egal, ob das in einem Sterne-Restaurant ist oder, keine Ahnung, in irgendeinem Mall oder einem Bahnhof. So, das ist
kann
egal.
Ja auch überall gut sein, ne? Und wie es auch überall schlecht sein kann.
Ja, genau.
Ich glaube, das ist eher das Kriterium, ne? Dass man weiß, aber du hast ja gute Quellen. Du brauchst ja dann, wenn du irgendwo noch nicht warst, nur mal irgendwelche Kollegen zu fragen.
Ja,
die gucken da ja schon
stimmt.
mal anders rein. Und das ist doch herrlich, ne? Also ich habe das so ein bisschen erlebt, auch bei den Köchinnen und Köchinnen, dass das schon so ist, dass man sich ja immer Tipps holt. Ne? Ich bin da und da, wo soll ich hin?
Ja.
Und die sind eigentlich auch schon immer ganz gut fundiert.
Ja, oder? Auf jeden Fall.
Da sind auf jeden Fall keine Show-Restaurants dabei.
Ja, das ist wirklich ganz schön, wenn man da auch schon ein paar Restaurants irgendwie zusammengefunden hat oder sich da durchfragen kann. Aber es ist halt, die Gastronomie ist wie so eine ganz große Familie und das ist irgendwie toll. Wir waren jetzt mit dem Team in Kopenhagen letzte Woche für 3 Tage.
Oh. Wo wart ihr da?
Wir waren bei Sushi Anaba, das ist ein 1-Sterne-Restaurant. Das erste Mal in meinem Leben gefühlt Sushi gegessen. Also natürlich hatte ich davor schon Sushi, ja, aber nicht in der Form. Das ist wirklich so was anderes. Also ja, dieser Reis war gar nicht so sehr klebrig, wie man das sonst so kennt. Der Reis war sogar warm und das war einfach alles anders und das war schon ziemlich toll. Haben natürlich auch sowas gemacht wie Fiskebar, was halt jeder macht.
Gehört auch dazu. Aber ist ja ein guter Laden, finde ich. Oder?
Ja, ja.
Oder war dir nicht? War nicht so?
War schon gut, aber wir haben auch noch besser gegessen, sag ich mal. Ich glaube, wenn Erwartungshaltungen so hoch sind, dann ist das halt auch manchmal schwierig für den Laden, die einzuhalten. Es ist ein toller Laden, also diese Location ist auch einfach schön.
Ist halt ein Knaller, ne?
Ja, und ich mag das, wenn es so ein bisschen wilder ist, ein bisschen größer und das war schon ein schöner Abend. Ich will das jetzt überhaupt nicht schlecht machen.
Nein, wir gehen wieder hin. Ich auch gern. Ich gehe auch gerne hin, wenn ich in Kopenhagen bin, also... Ja. Jedes zweite Mal.
Ja, aber es gibt auch so viele tolle Restaurants in Kopenhagen.
Das ist es, ne? Aber trotzdem zieht es einen ja häufig, und das ist ja auch komisch, wieder zu den Läden, die man auch schon kennt. Weil man möchte ja auch gerne das Bekannte haben, ne?
Ja.
So das Vertraute.
Ja, das stimmt schon. Ja.
Also ich merke das immer bei mir. So. Das ist so ein bisschen, also schon was Neues kennenlernen, aber dann auch ein bisschen was Vertrautes.
Mhm.
So eher im Mix.
Ja, ich meine, wenn man sich in ein Restaurant verliebt hat, warum nicht nochmal hingehen? Ja. Die Menüs ändern sich ja auch, aber ja, es ist wie ein Urlaub fahren. Also wenn man dann einmal...
Also Gastronomen mögen das, habe ich mir gesagt.
Ja. Ja, das stimmt.
Die Pop-Ups machen, ne? Denen ist es ja nicht so wichtig. Wobei, ihr habt ja auch schon Stammkunden bestimmt.
Ja, das würde ich schon so
auch
sagen.
Auch in der kurzen Zeit.
Ja, das ist schon toll. Also wir haben echt ein paar Leute, die jede Woche kommen und das ist wirklich schön und da sind wir auch sehr dankbar drüber. Es ist auch einfach toll, also wenn man sich so oft dann sehen kann, das ist ja dann ja auch so eine Art Freundschaft, würde ich jetzt mal sagen, wenn man so, Ja, das ist schon schön.
Apropos Freundschaft, wirst du eigentlich eingeladen zum Essen von Freunden, die nicht vom Fach sind?
Ja, wenn sie selber kochen, meinst du?
Oder die, oh nee, können wir nicht machen, die kannst du nicht machen. Klar, kommt, für die koche ich nicht.
Gerade relativ wenig, weil einfach gerade echt nicht so viel Zeit da ist. Aber es passiert schon, aber oft wird dann auch gemeinsam gekocht. Man teilt sich vielleicht so ein bisschen auf. Eine Person macht ein Gericht und dann ich noch eins oder so. Aber ich koche dann auch schon viel, auch bei Freunden. Ja.
Man wird dann auch schon, das wird dann auch erwartet, ne?
Ja, so ein bisschen vielleicht, aber es macht auch Spaß, weil es ist ein anderes Kochen. Also wenn man jeden Tag einfach nur die Karte hoch und runter kocht, das ist ja dann doch jeden Tag immer so ein bisschen das Gleiche. Und wenn man dann mal privat für sich oder für Freunde kocht, das ist halt mal was anderes. Mm. Und es macht dann schon auch Spaß. Kann aber dann auch, an manchen Tagen kann es auch ein bisschen nervig sein.
Was ist denn dein Eindruck? Meinst du, dass die Leute wirklich auch, dass wir so einen Trend haben dahin, wollen wir nicht von Trends reden, aber dass wir so eine Tendenz haben, dass die Leute wieder mehr kochen oder eher weniger? Ich kann das im Moment gar nicht einschätzen.
Nee, ich kann es gerade auch ganz schwer einschätzen, aber ich habe das Gefühl, dass immer mehr gute Fertigprodukte quasi auf den Markt kommen und dadurch dieser Druck, selber zu kochen, gar nicht so richtig da ist und dass es deshalb vielleicht ein bisschen runtergeht. Ich würde es mir erwünschen, dass es irgendwie anders ist.
Aber so, die mögen ja noch so gut schmecken. Es fehlt ja trotzdem ein Schritt. Und der Schritt irgendwie des Einkaufens und der Zubereitung, das kann ja, wenn man das richtig macht, auch total viel Spaß machen.
Ja, voll.
Und gehört ja auch dazu. Und ich glaube, auch das Gericht selber zuzubereiten, ist noch was ganz anderes, als jetzt irgendwie es nur warm zu machen.
Ja, aber gut, das sind ja nicht alle Leute so wie wir. Es gibt Leute, die das einfach überhaupt nicht mögen und dadurch sich auch nicht rantrauen und das dann dadurch auch nicht können, so, also nicht so gut können. Ich glaube, jeder kann kochen, du musst dir halt nur die Zeit nehmen und du musst Spaß daran haben. Du
musst da nur dran rangeführt werden, nicht? Und es gibt natürlich viele Faktoren, die dagegen sprechen, wie zum Beispiel Zeit, ja?
Ja.
Natürlich auch häufig Budget. Ne? Das ist einfacher, ein Fertiggericht. Und Zeit, da kannst du auch noch sagen, da guckst du halt eine Serie weniger.
Ja.
koch lieber. Ja. Aber das ist dann natürlich einfach gesagt. Das ist, geht dann ja, jeder hat da ja auch seine eigenen Prioritäten.
Ja, kannst die Leute.
Aber
ja
wünschenswert wäre schon. Ne?
Ja.
Und ich finde auch, ich habe jetzt gerade so ein Projekt an der Schule gemacht, wo ich mit den Kindern Pizza gebacken habe und wo wir die ganze Pizza analysiert haben natürlich und auch mit Tiefkühlpizza angefangen haben, weil Tiefkühlpizza ist ja das meistgegessene Gericht in Deutschland aus der Tiefkühltruhe. Und das war toll zu sehen, wie die dann mit den Lebensmitteln umgehen, teilweise Sachen probieren, die sie natürlich überhaupt nicht kannten. Und das Schönste war, wie die mit dem Teig gearbeitet haben und den Teig nicht mehr weggeben wollten, als sie plötzlich merkten, dass sie den gebändigt haben. Dass der irgendwie gerade so mit ihnen zusammenarbeitet oder mit ihnen verschmelzt. Also, nein, meiner. Und die wollten dann auch den Teig behalten und mit nach Hause nehmen. Und wir wollten den dann einfrieren, weil wir das später mal zubereiten wollten. Aber ich will gar nicht so lange erzählen. Aber das sind so Sachen, wo ich denke, irgendwie, das müsste es eigentlich mehr geben. Und
ja, auf jeden Fall.
In der Schule wird nicht gekocht.
Bei mir wurde tatsächlich gekocht. Ja, also ich war auf so einer Ganztagesschule und da hatte ich einmal die Woche, habe ich gekocht.
Okay.
Und das war eigentlich, also es war schön, weil ich meine, in dem Alter lernst du das ja auch irgendwie. Also ich finde schon auch, dass man, meine Mutter zum Beispiel ist Kindergärtnerin und die kochen auch ein bisschen mit den Kindern, natürlich also im Rahmen der Möglichkeiten, aber ich finde das schon wichtig, Kinder da relativ früh irgendwie ranzuziehen, weil, also das ist ja auch das Natürlichste. Also.
Genauso wie auch an den Geschmack, ne? Also den Geschmack zu bilden. Weil natürlich, wenn du nur Fertiggerichte isst oder sagen wir nur Süßigkeiten isst oder sowas, hast du natürlich ein ganz anderes Geschmacksempfinden, als wenn du auch die puren Produkte essen würdest.
Ja, auf jeden Fall, das stimmt.
Aber ich meine, man kennt ja auch so viele Kinder, die natürlich auch wirklich nicht gerade ein großartiges Spektrum haben an Lebensmitteln, die sie gerne mögen. Und wo man dann auch sagt als Eltern, ey, Hauptsache, die essen was. Und wenn es jetzt die Spaghetti mit Zucker und Butter sind.
Mit Ketchup.
Ja, Ketchup überhaupt nicht.
Ja, das stimmt schon. Also gut, ich glaube, dass das wirklich schnelles oder frühes Heranführen. Aber ich habe keine Kinder, ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen. Ich weiß nur, wie meine Mutter das gemacht hat. Und das war wirklich schön, weil wir auch im Garten dann immer so Kartoffeln und sowas angebaut haben und dann haben wir das halt irgendwie zusammen rausgeholt und dann gekocht. So.
Dann weißt du auch, wie es aussieht und wie es heißt. Und hättest du denn ein kleines Rezept für uns so aus der Hüfte geschossen, dass man relativ einfach kochen kann und mit dem man auch ein bisschen glänzen kann? So, oh, das ist von dir?
So ein kleines Angebergericht, meinst du?
Kannst du da eins rauszaubern jetzt?
Ich glaube, die Leute kriegt man immer mit einer guten Pasta.
Ja.
Und Pasta kochen, das kriegen Menschen schon irgendwie hin. Und da kann man zum Beispiel auch so, also wenn ich gar keine Zeit habe und eine leckere Soße machen will, dann schaue ich oft, was das zum Beispiel für so Wurstwaren quasi gibt, also so eine Salsiccia oder so, das holst du dann einfach aus der Pelle raus und machst, da löscht das mit Weißwein ab oder mit Nolipra und packst dann noch ein bisschen Knoblauch rein, vielleicht ein bisschen Chili, ein bisschen Schalotte, dass das so ein bisschen schmort, ein bisschen Salbei rein, Nudeln drauf, natürlich gut gesalzenes Nudelwasser, also Nordseewasser, haben meine Berufsschullehrer immer gesagt.
Ja,
und musst aber auch immer probieren. Also es muss immer ein bisschen versalzen.
Ja,
es muss ein bisschen versalzen sein, auf jeden Fall. Also wirklich, als würdest du mehr schwimmen und dann einmal versehentlich einen guten Schluck nehmen. Und ein bisschen was von diesem Pastawasser dazu, das sollte man immer machen, weil es schön schlotzig dann ist. Pecorino drauf, Salbei und fertig.
Bitteschön. Und jeder freut sich.
Ja.
Und das kann man ja auch noch ein bisschen abändern, ne?
Ja.
Da kann man ja wild variieren mit dem, was man noch da hat.
Ja.
Das ist aber auch so ein Gericht, wo man sagen kann, so, was habe ich zu Hause noch, ne?
Ja, genau.
Das finde ich ja auch immer klasse.
Ja, so kochen mag ich wahnsinnig gerne. Ja? Auch wenn ich bei meiner Mutter bin, dann schaue ich einfach in den Kühlschrank rein und dann gucke ich und dann mache ich einfach irgendwas. So kochen macht richtig Spaß.
Und es kommt ja auch immer was. Naja, wenn man weiß, was irgendwie zusammenpasst.
Ja, man kriegt ein Gefühl für. Wenn man darauf Lust hat, kriegt man ein Gefühl. Und das ist ja jetzt auch nicht so, als hätte alles immer geschmeckt, was ich in meinem Leben gekocht habe. So, es passiert auch mal, dass es nicht so perfekt ist. Ja, gerade am Anfang, weißt du, man probiert sich so ein bisschen aus, will ein bisschen kreativ irgendwie mit einsteigen, aber passiert dann schon mal, dass ein Gericht jetzt nicht perfekt lecker ist.
Ja, bestimmt.
Ja.
Wie lange dauert das denn eigentlich so, wenn du jetzt oder wenn ihr jetzt so ein neues Gericht aufnehmt und du das noch nicht gekocht hast oder ihr das noch nicht gekocht habt, bis es sitzt? Geht das relativ schnell?
Ah ja, bei manchen Gerichten relativ schnell, bei manchen nicht so. Und dann verliert man auch manchmal die Geduld und geht dann in eine andere Idee irgendwie rein. Aber ja, ich würde sagen, also ich mache ja mit Jan zusammen die Küche bei uns und wir überlegen uns die Gerichte zusammen und dann geht das schon relativ schnell. Es ist einfacher, wenn man quasi zwei Leute hat, die ein bisschen Plan davon haben und das probieren können und vielleicht neue Ideen reinschmeißen können. Ja, also ich würde sagen, die Karte, die wir jetzt bald draufpacken, das ist so eine Woche neben dem Service, dass wir die Sachen ausprobieren und dann die Karte drucken lassen.
Und von der Abstimmung her, also welche Facetten ihr in den unterschiedlichen Gerichten habt, also die sollen ja auch sich ein bisschen unterscheiden. Mhm. Wie geht man daran an so eine Planung?
Tatsächlich ist unsere Karte jetzt nicht so voll mit Konzept. Also wir machen tatsächlich das, worauf wir Lust haben. Es ist schon so, dass wir schauen, dass wir vegetarische Sachen drauf haben wollen. Wir hatten jetzt sehr viel Fleisch immer, machen jetzt auch ein bisschen was mit Fisch drauf, aber wir machen einfach das, was wir wollen. Also ich mag das auch gar nicht so sehr, mich da einzuschränken. Also es wird einem ja oft die Frage gestellt, was ist dein Küchenstil und so. Und ich finde das immer so ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich mich nicht, also es wird ja oft mit einer Landesküche beschrieben und ich sehe mich nicht in nur einer Landesküche kochen. So, ich will das machen, was mir schmeckt. Und ich finde, man sollte das eher in so Geschmacksrichtungen vielleicht sagen, weißt du? Also bei mir ist auf jeden Fall, muss Säure immer dabei sein. Ist immer gut am Salz. Also ich wird schon ein bisschen intensiver, sag ich es mal. Und scharf darf es auch manchmal sein.
Ja, stimmt, das sagtest du vorhin auch schon. Ja. Säure und Schärfe. Bin ich immer dabei. Ist auch meine Küche. Gehe ich immer mit.
Ja.
Kriegt man mich mit. Sehr gut. Ja.
Das macht dann auch Spaß, ja, das stimmt. Aber es ist manchmal schwer, das so zu betiteln. Und wir haben ganz viele Gerichte auch auf der Karte, die so ein bisschen asiatischen Einfluss haben, sag ich mal. Ich war vor 2-3 Jahren in Bangkok und habe mich so ein bisschen in diese Küche verliebt, weil die so schön frisch und eben säurebetont ist. Und ja, das ist auch viel darüber inspiriert.
Und dann darf ich dich auch eigentlich nicht nach einer Lieblingsregion fragen, ne, in die du, wo du sagst, also jetzt Freiticket, du darfst los.
Ja.
Wo würdest du hin?
Ich liebe Italien, weil ich ja aus Süddeutschland komme und es nicht so weit weg ist. Ich hatte früher wahnsinnig dolle Flugangst und konnte nicht wegfliegen.
Okay, dann war das natürlich ganz praktisch, ja.
Ja, aber jetzt Italien oder Thailand, eins von beiden. Ja, gerade hätte ich schon Lust auf Thailand.
Ja?
Ja, ja, hätte ich Lust drauf. Bangkok war auch toll. Also es ist so groß, diese Stadt,
da dass man es nicht... Da hast du auch gearbeitet?
Nee, ich habe da nicht gearbeitet. Ich habe da Urlaub gemacht, aber es hat viel mit mir gemacht.
Wäre das nochmal was, so in Bangkok zu arbeiten? Oder?
Ich habe jetzt schon Lust, mich eher selbstständig zu machen.
Und dann
aber
passt das nicht ins Plan.
Passt nicht in seinen Plan, aber so ein Praktikum mal zu machen, darauf hätte ich Lust. Ja. Also kann mir auch gut vorstellen, in Italien mal nochmal ein Praktikum zu machen, so für 2-3 Wochen. Und dann auch gerne in Thailand, in Bangkok gibt es ja schon einige gute Restaurants.
Tja, absolut.
Ja.
Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wo ich hinfahren würde, aber ich kenne es auch nicht. Ich fahre jetzt nach Portugal nächste Woche.
Oh, schön.
Ist auch gut.
Wohin?
Nach Lissabon, also ein bisschen nördlich von Lissabon. Ja.
Oh, toll. War ich letztes Jahr.
Ja?
Ja. Er ist in Lagos, also an der Algarve, und dann Lissabon und dann nochmal in Porto. Also einmal so die Küste hoch.
Ja, sehr gut. Und?
War toll, ja. Ich mag
Portugal. Hast du auch gut gegessen?
Sehr gut gegessen. Ich war bei Hans Neuner im Ocean.
Ah.
Und das war großartig.
Ja?
Ja.
Ah, schön.
Und gehst du irgendwo speziell hin?
Nee, also wir sind auf einen Geburtstag eingeladen und da weiß ich noch gar nicht. Ich weiß nur, dass ich ein bisschen mitkochen muss.
Ah,
also,
schön.
Wir wurden aber schon gefragt, ob wir denn unser berühmtes Ceviche machen können.
Ah. Und
dann haben wir gesagt, das machen wir. Und ja.
Was ist das Spezielle an der Ceviche?
An meiner?
Mhm.
Also ich habe ja zwei, ne? Ich habe ja auch eine norddeutsche Ceviche, aber nehmen wir mal die.
Ja?
Nehmen wir mal. Ja, ich mag es ja wirklich gerne mit Süßwasserfisch.
Ja.
Finde ich auch schön.
Mhm.
Aber es ist genau das, was du eben sagst. Also Säure, richtig Säure. Und auch ich mag Ceviche auch sehr gerne ordentlich scharf.
Ja. Ja, verstehe ich.
Und das finde ich halt, ist das Wichtigste, weil manchmal plätschern die so hin und wollen so mild sein und das finde ich nicht so gut. Aber ich habe eine Sache, die ich an Ceviche packe, das Besondere, und das ist ein bisschen Vanille.
Ach ja?
Ja.
Krass.
Und das gibt so ein...
Muss ich mal ausprobieren.
Aber ich habe ja ganz viel gelernt in letzter Zeit, weil ich habe ja ganz viel mit Omas gekocht in den vergangenen Monaten. Ich habe ja so ein Projekt, das heißt Oma Liebe Lunch Club.
Oh, schön.
Und da habe ich auch ganz viele kleine Hacks gelernt. Zum Beispiel, dass wir haben eine Oma, die kocht immer mit Ingwerpulver. Die packt an fast alles Ingwerpulver ran und sagt immer, das gibt nochmal richtig schön Tiefe.
Großartig.
Und die verraten wir jetzt gerade alle, diese Tricks.
Oh, wie schön. Ja, das sind die Waren. Also von denen kommt gefühlt alles.
Obwohl, die greifen natürlich auch gerne mal zu Maggi oder auch mal zu einer Brühe.
Ja, so eine Fertigbrühe meinst
ja,
du?
Ja, das ist ja. Aber es ist immer noch, wir können ja nur sagen, hey Leute, kocht. Und wenn da mal eine Brühe, so eine Fertigbrühe, so eine Instantbrühe, Pulver, ey, macht's.
Ja, aber gut, das war ja auch damals irgendwie so ein bisschen die mehr in die Zeit, auch als diese ganzen Pulverchen und so auf den Markt gekommen sind. Da gab es ja immer diese großartigen Werbung, dass die Frau dann auch ein bisschen mehr Zeit hat, weißt
natürlich,
du? Dann geht es ein bisschen schneller mit dem Kochen, weil nur die Frau da am Herd
stand. Schmeckt jedem, ne, wenn du so ein bisschen reinpulverst.
Genau, und ich glaube, also meine Oma hat das früher auch ein bisschen gemacht.
Ja.
Aber ist auch okay.
Kann man machen.
Ja, also ich mache es nicht, aber kann man machen.
Wenn schnell gehen muss.
Ja, klar.
Ja.
Auf jeden Fall.
Apropos schnell gehen, es ging schnell vorbei. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Jetzt aber die Frage, hast du ein Vorbild?
So küchenmäßig?
Ja.
Ich glaube, ja, es sind so ein paar Leute. Also es ist auf jeden
Mehrfach
Fall...
Meinung.
Also Max ist schon so ein Vorbild für mich, Tim auch. Also ist das halt, weil ich die beiden halt auch ein bisschen besser kennen will, würde ich sagen. Aber ja, ich finde so Leute wie Alina Meissner-Bibraut finde ich auch toll, die inspiriert mich auch. Aber so eine Person würde ich jetzt, wüsste ich jetzt nicht. Dirk Kobeck aus Konstanz, aus dem Ophelia, da habe ich mal ein Praktikum gemacht nach der Ausbildung. Der hat mich sehr geprägt, was so diesen Führungsstil auch anbelangt. Es war nur ein Praktikum, aber das hat mich sehr beeindruckt, wie der mit den Leuten umgegangen ist.
Der ist dies Jahr auch noch zu Gast bei uns, der war auch noch nicht da.
Ja.
Der kommt auch in den
schön.
Food Talker noch, ja.
Toll, ja, den mag ich wahnsinnig gerne. Der hat das wirklich.
Aber da war ich auch noch nicht essen, da muss ich auf jeden Fall nochmal hin.
Schön, da auch direkt am See.
Ja, ne?
Ja. Richtig toll.
Ja, sehr gut. Aber das sind ja schon mal ein paar. Und hast du ein Lebensmotto?
Lebensmotto? Du fragst mich Sachen hier. Also ich versuche bei allen Sachen immer einfach Spaß zu haben und das zu machen, wo ich mich wohlfühle. Und dann... ist das auch meistens
ja,
das
und du
Richtige.
Hast vorhin gesagt, du hast, entschuldige, ich habe dich unterbrochen, aber du hast vorhin gesagt, ich plane auch gerade im Moment gar nicht so.
Ja.
Du lebst eher im Hier und Jetzt.
Ja, und das tut doch irgendwie gut. Also einfach das zu machen, was das Bauchgefühl dann irgendwie sagt und das in dem Moment zu entscheiden.
Ich glaube, total wichtig, wenn man das kann.
Ja, und wenn man viel nachdenkt, erwartet man viel und wer erwartet, der wartet.
Genau. Den Eindruck machst du auf jeden Fall nicht. War ganz toll. Ich habe viel gelernt und freue mich so sehr, euch im 0,1 zu besuchen.
Ja, ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank.
10 Gerichte habt ihr auf der Karte.
Ich zähle gleich nochmal.
Schaffe ich die? Schaffe ich nicht alle.
Ja, kriegen wir hin. Machen wir sonst kleiner.
Ja, oder ich komme nochmal. Ich freue mich.
Ich mich auch.
Und dann sind wir ganz gespannt, was dann kommt.
Ich auch.
Tschüss.
Tschüss.
Und zum Schluss kann ich jetzt auch noch verraten, dass ich in der Zwischenzeit bei Klarer Hunger im 0,1 zum Essen war und auch zum Trinken. Und es war ganz fantastisch. Ich habe es richtig genossen und kann nur jedem empfehlen, nutzt die Zeit, geht bis zum 31.08. unbedingt nochmal ins 0,1 auf St. Pauli. Wer weiß, wann sie wiederkommen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss.